belasten würde ich in dem Fall das Kind als maskulin übersetzen. Und dann Kim sagte, das leuchtet mir ein, also das ist ein gutes Argument, aber lass es mir zweimal überlegen. Und er hat sich tatsächlich das nicht so relativ lange überlegt. Und dann kam Kim mit einer viel besseren Lösung zurück und meinte, okay, ja, also wir lassen das Kind als maskulin, wenn das Kind mit der Oma oder mit der Großmutter oder mit der Mutter oder mit anderen Verwandten, mit der Umgebung interagiert. Aber wenn das Kind Frauenschuhe bzw. die magischen Schuhe anzieht oder Frauenklamotten anzieht, dann machen wir daraus La Niña, das heißt feminin. Und dann, wenn das Kind in der eigenen Welt agiert oder mit dem Blutbuche spricht oder in seiner eigenen magischen Welt sich Gedanken macht, dann soll das Kind Le Niñe, das heißt dieses bis vor ein paar Jahren nicht grammatikalische neue Zeichen für inklusive Sprache. Und zunächst dachte ich, okay, lass uns das probieren, denn im Endeffekt so etwas kann abstrakt gut klingen, aber dann muss man sehen, ob es funktioniert, ja, im Text. Und dann haben wir gesehen, dass es verdammt gut funktioniert. Und auch der Verlag war total überzeugt und ich war ziemlich begeistert, weil was dann passiert, ist, dass das Kind immer wieder das Gender wechselt im Laufe des Erzählten. Das heißt, ein ganz typisches Kapitel im zweiten Teil würde so anfangen, dass im Garten sitzen Großmutter, Mutter und das Kind. Und in der spanischen Version ist das zunächst maskulin und das Kind wird von der Großmutter auch maskulin angesprochen, aber dann zieht sich das Kind zurück zur Blutbuche und in dem Moment wird das Kind zum Le Niñe. So dass im Spanischen die Fluidität des Genders sprachlich in einer Form veranschaulicht wird und anschaulich gemacht wird, die auf Deutsch nicht möglich wäre. Das ist vielleicht mein größter Stolz und deshalb denke ich, dass die spanische Version des Romans etwas produziert, was im Original nicht einmal denkbar gewesen wäre. Und so sind wir auch im Gespräch mit den anderen Übersetzerinnen, dass wahrscheinlich auch in anderen Sprachen, nicht nur in diesem Punkt, sondern in vielen anderen auch Lösungen entstehen, die auch im Original nicht vorhanden sind, weil sie auch nicht möglich gewesen wäre. Und Kim ist total angetan auch von diesen Bereicherungen, weil das entspricht vollkommen seinem Ansatz und dem Ansatz des Romans.
Ich habe sehr viele Ideen, weil am Anfang, und das war dieses Workshop war sehr nützlich für mich, weil ich am Anfang dachte, ich zum Beispiel in diesem Buch, die Erzählperson ist non-binäre Person und im Deutschen muss das nicht so signalisiert sein, wer spricht, und im Kroatischen ist alles so gegendert. Das heißt, dass alle zum Beispiel Partizipien, alle Endungen für Adjektive, wirklich, man muss wissen, ob es um eine Frau oder um einen Mann geht. Und das war für mich, oh mein Gott, wie werde ich das machen? Und dann am Anfang dachte ich, okay, ich kann zum Beispiel Futter verwenden oder Präsens, wo man das vermeiden kann. Weil ich dachte, das ist eine non-binäre Person, also man muss eigentlich das Geschlecht total abschaffen, total aufheben. Und dann dachte ich, nach diesem Workshop dachte ich, nein, man muss in diesem Text wirklich zeigen, diese ganze Fluidität, die Änderungen, Veränderungen, und ja, deswegen ist es mich auf einer Seite, wurde mich erleichtert durch alles, was ich auch von anderen Übersetzern gehört habe, und dass es wirklich wichtig ist, dass alle diese Varianten irgendwie auch im Text sichtbar bleiben. Und das, ja, das ist so ein enormes Spielraum, und es freut mich schon. Ja, dann werde ich alles Mögliche machen. In Kroatischen gibt es noch nicht diese feste Regeln, wie man das schreibt, oder ja, gender-inklusive Sprache, ja, also solche Fragen.
Die Diskussionen rund ums Gendern nehmen auch hier einen großen Teil der Zeit in Anspruch. Einmal mehr wird in der Schweiz über den Genderstern diskutiert. Jedoch nicht, ob dieser die Jugend versaut, sondern wie das Konzept dahinter akkurat wiedergegeben werden kann. Es ist schön mitzuerleben, wie der Stern in diesem intimen Rahmen als Anlass zu einer konstruktiven Debatte genommen wird und nicht als Ausgangspunkt für eine zerstörerische Hetze dient. In den Diskussionen in der Gruppe geht es jedoch nicht nur um Symbole und Zeichen, sondern auch um die verschiedenen kulturellen Kontexte, in die übersetzt wird.
Das ist bei uns in Tschechien ist jetzt viel über die Sternchen, Bündchen und so. Das haben wir eigentlich aus Deutschland übergenommen. Und das kommt mehr und mehr in Texten. Und, aber wir können das nicht so viel wie in Deutschland benutzen. Und das gibt verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Möglichkeiten, die besprochen werden. Also in Zusammenhang mit diesen Zeichen werden zurzeit viele Diskussionen in Tschechien geführt. Also das ist auch aktuell, was das betrifft. Die Queerszene und Queersprache, Queer-Kommunität, das ist auch ein aktuelles Thema. Auch in Zusammenhang mit Dingen, die relativ unlängst in der Slowakei geschehen sind.
Das war ein Terroranschlag auf Tepare. Das war eigentlich der einzige queere Club in Bratislava. Und dabei sind zwei junge Menschen umgekommen und ein junger Mensch wurde schwer verletzt. Also das ist das, was in Bratislava passiert ist. Und deswegen ist das eine große Verantwortung, nicht nur für mich, sondern auch für meinen Verlag. Und das war eigentlich der Auslöser, wo wir aktiv ein Buch gesucht haben, also das eine Stimme gibt. Also diesen zwei Menschen, die dort umgekommen sind.
Im Zuge der Diskussion über Gender und Nonbinarität wird von der Englischübersetzerin Jamie die Frage aufgeworfen, wer für wen übersetzen kann, darf oder sollte.
Ein wichtiger Aspekt der Verantwortung, die ich fühle beim Projekt, ist auch die Frage davon, was in, jetzt im englischsprachigen Raum in letzter Zeit viel diskutiert wurde, ist, wer übersetzen darf mit so einem Buch. Und das wollte ich hier in der Gruppe thematisieren. Ich weiß nicht, wie das in euren Ländern ist, aber also vor 3 oder 4 Jahren jetzt, also die, das Thema mit Amanda Gorman und die Übersetzung, war das die niederländische Übersetzerin? Und seitdem ist das ja viel diskutiert worden und bei der Londoner Buchmesse und ähnliche Veranstaltungen in den USA.
Anlässlich von Amanda Gormans Gedicht bei der Vereidigung von John Biden entflammte in den Niederlanden eine Debatte darüber, ob weiße Übersetzerinnen Gedichte von schwarzen Autorinnen übersetzen dürfen.
Und das Thema hat mich in den letzten Monaten, seitdem ich die Probeübersetzung, ganz viel beschäftigt. Also um das offen und ganz ehrlich zu sagen, es hat mich beschäftigt. Ich mache dieses Projekt auch mit Schuldgefühlen, ob ich vielleicht das Projekt an jemand anderes weitergegeben haben sollte. Also es gibt so viele Gedanken. Also eins ist, es ist wichtig, dass alle Leute die Möglichkeit haben, diese Karriere zu haben. Also ich weiß, dass es nicht genug Möglichkeiten, also wenn ich an Übersetzungsveranstaltungen gehe, sehe ich, dass wir sind nicht divers genug. Und das fängt schon sehr früh an, in der Schule, in Großbritannien, in den USA. Ob die, man muss von Anfang an gute Möglichkeit bekommen, um das später zu machen. Es ist nicht so einfach zu sagen, ja, also die Verleger geben die Projekte nicht an People of Color oder queere Leute. Weil sie schon vorher nicht diese Gelegenheiten hatten, um diese Karriere zu beginnen. Und da müssen wir viel Arbeit machen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht, dass wir sagen sollten, dass nur eine Art von Mensch so eine Art von Text übersetzen kann, weil das wird dann kompliziert. Ich habe mich entschieden dafür, das Projekt anzunehmen, weil
Ich finde, dass Literatur die Möglichkeit hat, Brücken zu schlagen zwischen Leuten. Also wenn es nur in bestimmten Gruppen passiert, dann gibt es nicht diese Brücken irgendwie. Aber auch, weil Non-Binarität so wichtig im Buch ist. Und ich fühlte von Anfang an eine sehr starke Verbindung mit dem Text. Und ich habe das angenommen. Ich versuche auch in andere Aspekte meiner Karriere Möglichkeiten an, über zum Beispiel People of Color, Queer übersetzen, weiterzugeben. Ich teile Projekte mit anderen und so weiter. Aber ich würde mich sehr dafür interessieren, wie das für euch ist, ob das thematisiert in euren Ländern ist, was vielleicht was Kinder.
Ja, also die Amanda Gorman-Debatte war natürlich auch mega groß in Dänemark und der Verlag, der Amanda Gorman publiziert, hat auch kurz geändert und ja, ich habe zu dem Zeitpunkt gerade Oliver Wente übersetzt, eine schwarze Autorin, die über Rassismus schreibt und wir waren zusammen auf Lesetour in Dänemark und also die Frage kam jedes Mal zu uns beide und das wusste ich natürlich auch und irgendwie hatte ich ein Gefühl, dass das, was ich immer gedacht habe und was ich immer geantwortet war, einfach extrem bescheiden zu sein. Und das ist auch was, dass ich mich fühle und irgendwie aber zu sagen, dass dass das wirklich ein großes Geschenk ist, dass ich irgendwie so teilnehmen dürfte in diesen wichtigen Debatte und nicht, dass ich das machen dürfte. Aber ich habe auch immer gesagt, dass falls jemand das kritisabel finde, sehe ich kein Bedürfnis, es zu verteidigen. Also weil das kann ich auch verstehen, das verstehe ich auch komplett. Das war irgendwie das, was meine Frage war, oder was meine Antwort war jedes Mal. Das, aber für mich ist immer irgendwie diese Bescheidenheit die Antwort und das, da wo ich dann auch wo ich auch nicht zweifle daran, solche Projekte anzufangen. Man fühlt sich auch extrem dankbar, dass man eben solche Dinge.
Die Diskussion fließt vom Politischen zum Philosophischen zum Persönlichen und wieder zurück.
Ja, also für mich war es sehr, sehr wichtig, daran glauben zu können und zu hoffen, dass ich mich in einem anderen Mensch einfühlen kann. Also, und ich muss daran glauben, dass alle Menschen diese Möglichkeit haben und weiter haben werden. Und insofern dann kommt natürlich die Bescheidenheit. Aber ich glaube, es geht darum, also daran zu glauben, dass wenn ich auch nicht queer bin oder non-binäre bin oder so, kann ich irgendwie einen Mensch, der queer ist oder non-binäre ist, verstehen und diese Arbeit und dieses Buch in diesem besonderen Fall hilft mir, das zu machen. Das finde ich wunderschön und ja, insofern hätte ich nie verzichten können. Dann eine weitere Frage ist, werde ich das machen können, aber das kommt nicht darauf an, dass ich eine Cisgender-Frau bin oder so. Also das denke ich, möchte ich also weiterdenken.
Ich glaube, das ist eine grundlegende Frage, inwieweit sind Erfahrungen vermittelbar? Glauben wir an Vermittelbarkeit der Erfahrungen? Oder wo sind sie nicht vermittelbar? Das muss ausgehandelt werden. Und ich glaube, was man dabei ein bisschen vergisst, man arbeitet erstens nicht mit den Erfahrungen direkt, man arbeitet mit Text. Und Übersetzer arbeiten mit Texten. Und das ist eigentlich das Material und die Instanz. Und also irgendwie, ich glaube, das ist ein ganzes Bündel von Problemen und Fragestellungen.
Der Prozess des Übersetzens ist alleweil nicht einfach.
Gestern war ich total verzweifelt nach unserem Arbeitstag hier mit Kim und mit allen anderen Übersetzern, weil man fragt sich, oh mein Gott, ich schaffe das nicht, das ist unmöglich. Aber nee, alles ist übersetzbar, das ist meine Theorie. Natürlich, man verliert auf einer Stelle etwas, auf der anderen kann man dann sehen, wo kann ich das irgendwie nachholen oder... Ja, und ich freue mich enorm und es würde sehr schön, wenn ich nur das jetzt machen könnte, so ein halbes Jahr, aber das wird nicht der Fall sein.
Der Gemeinplatz ist, übersetzen ist unmöglich. Also das ist schlicht dumm, es tut mir leid. Ich hoffe niemanden zu beleidigen, aber ich sage immer, übersetzen ist so unmöglich wie verstehen. Also wir übersetzen auch in der eigenen Sprache ständig. Wenn wir beide in einer Sprache reden, müssen wir uns Gedanken darüber machen, was hat sie damit gemeint. Das ist ein Übersetzungsprozess und das geschieht sprachlich. Also übersetzen ist einfach so möglich oder unmöglich wie das sprachliche Verstehen überhaupt.
Unübersetzbarkeit von Monika Rink. Unübersetzbarkeit ist ein Mythos einerseits. Meist findet sie nicht auf der lexikalischen Ebene statt. Es kommt vor, dass mir in einer Sprache ein Begriff für eine bestimmte Kulturtechnik ermangelt, die es in dem Sprachraum, in den hinein ich übersetze, gar nicht gibt. Im Alltag kann ich diese Begriffe umschreiben. Ich kann sie erläutern. Ich bin weniger prägnant, verbrauche mehr Worte, als in der Ursprungssprache nötig gewesen wären. Aber da der semantische Gehalt einander entsprechender Worte in verschiedenen Sprachen sowieso nie ganz identisch ist, ist dies eigentlich keine große Sache. Ich kann sogar Gefallen finden am Reichtum der fortgesetzten Umschreibung. Wenn ich aber ein Gedicht in gebundener Form vor mir habe, ist dies schwieriger. Dann habe ich es mit metrischer, klanglicher oder, zusammenfassend gesagt, poetischer Unübersetzbarkeit zu tun. Auf welchen Ebenen verwirklichen sich verschiedene Formen der Unübersetzbarkeit? Auf Platz 1 findet sich nicht die poetische Unübersetzbarkeit, sondern die finanzielle. Neben der Unübersetzbarkeit gibt es noch viele andere Mythen und nervige Vorurteile übers Übersetzen.
Gibt es andere Sätze, die dich richtig nerven über Übersetzerinnen oder Übersetzer oder Übersetzungen, die man oft hört?
Ja, die Übersetzer müssen unsichtbar bleiben. Die Übersetzer sind also, was sagt man noch, so im Schatten von Autoren. Ja, das ist ein Job wie alle andere letztendlich. Ja, das ist eine Kunst. Aber man muss jeden Tag wirklich arbeiten auf den Text. Diese Inspiration, das kommt nicht von irgendwelchen höheren Instanzen so auf einmal. Jede Übersetzung ist wirklich braucht eine gewisse Zeit. Ich erinnere mich, als ich an Christian Krachs Imperium gearbeitet habe, das war so ein Text, so ein Originaltext. So schwierig, so schwer, so stilistisch irgendwie anders und bunt. Und deswegen habe ich sehr lange darauf gearbeitet. Und meine ich, dass es auch meine beste Übersetzung ist. Nur weil das hat mir irgendwie der Text gesagt, das muss wirklich gut übersetzt werden. Natürlich, alle Übersetzungen müssen so perfekt sein. Aber es gibt irgendwelche, die noch alles von einem Übersetzer verlangen. Ja, und nee, es gibt sehr viele Übersetzentheorien. In Kroatien ist auch so diese Traduktologie auch sehr stark. Und wir haben auch eine sehr, sehr gute Tradition. Und wir übersetzen, ja, wir übersetzen viel. Wir sind wirklich, ja... stolz darauf, dass wir diese auch, unser Verband kroatischer Literaturübersetzer ist, glaube ich, der älteste in Europa, also in den 50er Jahren. Der Verband macht auch sehr, sehr viel für diese Sichtbarkeit, Sichtbarkeit auch im Sinne, dass zum Beispiel man immer, wo es um die wenn es um die Übersetzung die Rede ist, auch der Übersetzer genannt sein muss. In, ja, wenn nicht nur an Covers, dann mindestens so in einem Artikel in der Zeitung und sonstiges. Und dann, wir versuchen auch, wir machen sehr viele Events mit der Übersetzer, und damit man so die Leser auch wissen oder eine, ja, Bewusstsein sich schaffen können, was wir alles hier machen und was, ja, was bedeutet das, literarische Texte zu übersetzen.
Und das Unverständnis gegenüber der Übersetzungsarbeit ist leider immer noch weit verbreitet.
Ich weiß, dass mein Deutsch weit weg von perfekt ist, wenn Leute mich fragen, wie ich beide Richtungen übersetze. Ja. Weil da habe ich immer das Gefühl, wenn du mir das fragst, dann verstehst du nicht, wie es übersetzt ist. Also so, als ob man nur eine Sprache kennen muss, um eben die Frage zu übersetzen. Ich weiß nicht, das macht mich immer extrem genervt.
Im niederländischen Kontext sagt, ich bin literarischer Übersetzer, fangen wir immer, Englisch, Niederländisch. Also einfach nehmen die einfach, die nehmen einfach an, man übersetzt aus dem Englischen.
Krass, echt?
Ohne nachzudenken, ja.
Und was sagst du denn, wenn du sowas gefragt hast?
Dann versuche ich freundlich zu sagen, dass es mehr Sprachen als nur Englisch ist.
Also nicht mal Deutsch, also jetzt, weil Deutsch ist ja auch eine, irgendwie ein Nachbarland und mehrere Länder und irgendwie...
Die Holländer gucken nach Amerika mit dem Rücken nach Deutschland, also das...
Als Ausländerin nervt mich's, wenn gesagt wird, ja, man sagt ja, man kann eigentlich nur in seine Muttersprache übersetzen. Also meine Muttersprache ist eigentlich Deutsch, aber ich kann Norwegisch besser. So. Und ich finde, das ist so ein uraltes Konzept von was eine Muttersprache ist. Also gerade auch in der Gesellschaft, wo ganz viele Leute zweisprachig aufwachsen. So. Das ist für mich, und das ist nie gut.
Aber ich glaube, das ist auch mit dir eine eigene Entscheidung, was ist denn eine Muttersprache? Weil ich bin auch hier auf der Seite, die sagen würde, dass ich übersetze in meine Muttersprache. Also bei mir ist es auch ja Friede. Also ich übersetze ins Belarussische, obwohl Russisch irgendwie auch dazugehört. Aber ich glaube, das ist immer auch eine Entscheidung, auch was das Anerkennen von der eigenen Grenzen angeht. Und ich glaube, das Anerkennen der eigenen Grenzen gehört zur Professionalität. Mhm. Und ich würde nie jetzt ins Deutsche übersetzen.
Ich auch nicht.
Irgendwie, es ist, ja, bei mir geht es nicht. Mhm. Und das ist irgendwie Bewusstsein für die Grenzen. In diesem Fall ist es was Gutes. Weil ich finde doch dieses, alle können übersetzen auch, und nur weil sie diese Sprachen irgendwie können, ist auch irgendwie verkehrt. Ist irgendwie vom Übersetzen, ich glaube, es gibt generell so ziemlich viel Archaisches. Also dieses Verständnis vom Original als irgendwie eine heilige Stätte, die unantastbar oder irgendwo liegt, und das ist so ein Gefäß, aus dem man Bedeutungen herausholt, und das Original ist eigentlich nur eine Lesart. Und also nur halt, es ist eine Lesart, und das ist das Gute daran. Und der Original ist etwas, was diesen Prozess des Austausches initiiert und ankurbelt und weiterführt. Und das ist eigentlich das Schöne am Original, wenn man überhaupt... Also deswegen spreche ich lieber vom Ausgangstext, weil das irgendwie auch diese Bewegung drin hat. Ausgang und Zieltext, nicht das Original. Und auch überhaupt diese Autoreninstanz ist eigentlich auch sehr archaisch. Ja, und die Übersetzenden, die nicht in den Dialog treten, sondern im Dienste der Autorinnen und Autoren handeln und am besten unsichtbar bleiben sollen, weil dann ist ihre Übersetzung gut. Dieter?
Ich muss aber sagen, was Yvonne auch hier mal gesagt hat, dass mit, also genau mit Blutbuch, wenn man Leute sagt, dass man das gerade übersetzt, kriegt man endlich den Respekt. Weil ich war ja so Leipziger Buchmesse ein paar Wochen hier, und da gab es ja sehr viele Buchmesse-Partys.
Und da redet man ja mit vielen Menschen und wenn Leute dann fragen, so, was übersetzt du gerade und man so, ja, no baby, blubu, dann kommen einfach, also alle sagen wirklich, wow. Und das wäre ja, das habe ich nie erlebt beim Übersetzen. Also das, dass alle wirklich so,
ja, cool.
Wow, ein Kunst. Also das nehme ich jetzt irgendwie schon, das ist anders, das hat so einen anderen Klang bei alle, oder? So, alle kennen irgendwie dieses Buch.
Ja, ja.
So wie das Blutbuch den Übersetzerinnen zu mehr Anerkennung verhilft, ist es auch umgekehrt. Ohne die Übersetzerinnen könnte das Blutbuch in anderen Ländern überhaupt nicht gelesen und rezipiert werden. Diese gegenseitige Befruchtung stand bei diesem Workshop im Zentrum und ich nehme für mich mit, dass Dialog und eine Übersetzung immer einen Gewinn mit sich bringt.
Also wenn es ein Wenn ich gefühlt hätte, dass es ein Buch sei, das für ein bestimmtes Publikum geschrieben wäre, aber ich fühlte, dass es ein Buch für die Menschheit ist. Das ist zutiefst menschlich, ja. Und ja. Universal. Und ja, also dann kann ja, diese Gedanken mit Brücken bauen und so weiter. Und ja, also Janik und ich hatten auch am anderen Abend ein Besprechen darüber, dass es ja nicht nur für ein bestimmtes Publikum ist, sondern auch für alle.
Ich weiß nicht, von wem ich das habe, aber schwingt mir jetzt im Kopf, gute Gespräche erkennt man daran, dass man unerlöst daraus herausgeht. Ich glaube, das ist das. Das, was uns jetzt passiert, wir werden auch aus diesem Gespräch nicht ganz erlöst oder unerlöst herausgehen. Und deswegen vielen, vielen Dank an dich, Kim, und an alle.
Mitgewirkt haben in Einzelinterviews Natascha Medved und Yvonne Subiaur, in den Gruppendiskussionen Elbert Besaris, Rose Labouri, Susanna Demjanova, Ute Neumann, Jamie Lee Searle, Silvia Albesano, Dite Hermansen, Jana van Luxemburg, Juan Ferrarons Iagostera. Als Workshopleitung Irina Hirasimovic. Als Organisatorin das Übersetzerhaus Loren und die Leiterin Gabi Stöckli. Für die Verpflegung gesorgt haben das Küchenteam Antonia und Sano. Vielen Dank. Produziert wurde dieser Beitrag für Radio Lora 97,5 MHz von Muriel Fischer.
This song is auto-tune. So tönt heute das Radio. Aber nicht das Radio Lora. Würden wir jemals Justin Bieber spielen, dann höchstens rückwärts. Vielleicht ist da sogar eine Botschaft versteckt.
Was Lora braucht, super.
Lora, was braucht, super.
Damit wir weiterhin können klare Botschaften senden und Musik gegen den Mainstream spielen, unterstützt uns auf lora.ch.
Also ja, auch der Justin Bieber darf natürlich spenden, aber vorwärts spielen wir ihn deshalb noch lange nicht.
Stürzt durch Raum.